Liebe Studierende, ab dem zweiten Fachsemester haben Sie in unserem Masterstudiengang die Möglichkeit, eine von vier von uns angebotenen Vertiefungsrichtungen auszuwählen. Sie werden gleich kurze Interviewausschnitte mit VertreterInnen und Verantwortlichen der Vertiefungsrichtungen hören, die Ihnen einen guten Einblick in die Struktur, den Aufbau und auch die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen geben. Wir hoffen, dass Ihnen die Einblicke helfen, eine Entscheidung zu treffen. Wir starten mit Frau Professor Konstanze Kirchner zu den ästhetischen Bildungsprozessen. Ab Minute 10 berichtet dann Professor Georg Lepin zur Vertiefungsrichtung Bildungs- und Sozialisationsprozesse in der Pädagogik der Kindheit und Jugend. Tanja Hauken-Klubert stellt die Vertiefungsrichtung Erwachsenen- und Weiterbildung ab Minute 15 vor. Ganz am Ende, circa ab Minute 22, wird dann Professorin Eva Mattes zu Unterricht und Bildungsmedienforschung zu Ihnen sprechen. Liebe Frau Professor Kirchner, Sie sind im Master für eine Vertiefungsrichtung verantwortlich, die sich ästhetische Bildung nennt. Was darf ich mir denn unter ästhetischer Bildung oder ästhetischen Bildungsprozessen vorstellen?
Ja, es geht vorrangig darum, dass die Studierenden lernen, ästhetische Bildungsprozesse zu initiieren, zu begleiten und auch erforschen zu können. Und das Besondere daran ist, dass wir Wert darauf legen, die Potenziale ästhetischer Bildung wirklich auch nutzen zu können. Dass die kompensatorischen Funktionen erkannt werden, das heißt, das Gestalten hat ja immer eine besondere Brücke auch zum Inneren. Beim Gestalten findet eine Verarbeitung von Lebensgeschehen statt, die wird verlangsamt im gestalterischen Prozess. Und es gibt durch die Gestaltung ein Gegenüber, also ein Objekt, das entsteht und das ich anschauen kann, das ich reflektieren kann, was dann auch zu solchen Selbstwirksamkeitserfahrungen führt. Oder man kann auch sagen, im Umgang mit verschiedenen Materialien, mit Holz oder Stein, kann es auch zu Aggressionsabbau kommen. Oder das sinnliche Erleben im Umgang mit Ton kann auch Menschen aus der Reserve locken. Also das ist sozusagen das Ziel, diese ästhetischen Bildungsprozesse in den Blick zu nehmen und auch bildnerisch kreative Methoden anwenden zu können, die dann flexibles und flüssiges Denken anstoßen oder auch Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen in den Blick zu nehmen, Ambiguitätstoleranz zu fördern. Also der Fokus liegt auf der Konzeption und Umsetzung forschungs- und anwendungsorientierter kunstpädagogischer Projekte. Das heißt, da spielen die ästhetischen Bildungsprozesse dann eine zentrale Rolle.
Das klingt doch schon sehr, sehr interessant. Meine zweite Frage wäre eine organisatorische Frage. Wie darf ich mir denn die Vertiefungsrichtung ästhetische Bildungsprozesse vorstellen? Unsere Studierenden wählen ja ab dem zweiten Fachsemester dieser Vertiefungsrichtung. Und was kommt auf die Studierenden zu?
In der Vertiefungsrichtung gibt es drei Module zu absolvieren, die in der Regel im zweiten und im dritten Semester zu absolvieren sind. Und die sind jeweils in Anbindung an ein Seminar mit einer Prüfungsleistung verbunden. Das heißt, das erste Modul Kunstdidaktik richtet sich ein bisschen auch auf die Vorerfahrungen der Studierenden, was wir im Beratungsgespräch ja ausloten. Das heißt, diejenigen, die keine Vorerfahrung haben, bekommen erstmal kunstdidaktische Grundlagen vermittelt, damit sie überhaupt handlungsfähig werden. Und die anderen, die schon beispielsweise dieses Zusatzfach Kunstpädagogik belegt hatten, die können schon gleich in besondere Vertiefungsseminare gehen, wo es meistens um Vermittlungskonzeptionen zu unterschiedlichen Themen geht, also transkulturelle Kompetenzen oder im Moment haben wir Lehr-Lernmaterial im Fokus oder mal die Kreativitätsförderung, Kunstvermittlung und so weiter. Die können also schon zu konkreten Themen einsteigen und das Modul schließt ab mit einer Prüfung, einer kleinen Hausarbeit mit 6 Leistungspunkten. Im zweiten Semester sind dann 2 Module vorgesehen. Das eine, was als nächstes kommt, sind die Forschungsmethoden, spezifisch kunstpädagogische Forschungsmethoden, die bei uns einen ganz starken Praxisbezug haben. Das heißt, in der Regel sind es qualitativ empirische Methoden, die ganz konkret mit aktiver Beteiligung an aktuellen Forschungsprojekten auch angewendet werden. Das sind unterschiedliche. Wir hatten neulich ein Inklusionsprojekt mit Ausstellung. Da ging es um die Haltungen und Einstellungen von Jugendlichen innerhalb dieser heterogenen Gruppe. Oder im Moment geht es um die Untersuchung zur Qualität von Online-Medien in Kunstmuseen. Wir haben manchmal das Thema ästhetische Präferenzen von Kindern und Jugendlichen. Da werden dann immer unterschiedliche auch Programme genutzt, um die Forschungsmethoden zu anzuwenden. Oder was haben wir noch? Vermittlungskonzepte transkultureller Bildwelten war jetzt ein letztes großes Projekt. Und dann endet dieses Forschungsmethodenseminar auch mit einer Prüfung, einer Hausarbeit von 10 Leistungspunkten. Kann aber auch ein Portfolio sein. So, je nachdem, wie sich natürlich auch gerade die Studierenden sich für die entsprechenden Projekte entscheiden. Und das dritte ist das Forschungsprojekt zur Masterarbeit. Das ist ein Seminar, in dem Einblick in laufende kunstpädagogische Forschungsvorhaben gewährt wird, die wir auch diskutieren. Es gibt auch immer einen Überblick zu aktuellen kunstpädagogischen Studienergebnissen, die erörtert werden, diskutiert werden. Und es wird ein Teil ist immer auch die Präsentation des eigenen Forschungsprojektes, das dann im Rahmen der Masterarbeit angegangen wird. Und auch hier gibt es eine Prüfungsleistung von 10 Leistungspunkten.
Ja. Darf ich zwei kleine Nachfragen stellen? Nachfrage Nummer eins, was von Studierenden sehr häufig als Frage gestellt wird, das heißt, die unterschiedlichen Projekte, die bei Ihnen im Lehrstuhl angeboten werden, beziehen sich nicht ausschließlich auf den Schulunterricht.
Verschieden. Also im Moment haben wir zum Beispiel drei Projekte, die im Kinderkrebszentrum angesiedelt sind. Wir haben auch Angebote zum kunstpädagogischen Handeln mit Senioren. Aber es gibt natürlich auch viele Projekte, die schulisch sind. Zum Beispiel dieses Inklusionsprojekt, logischerweise war mit heterogenen, also mit gymnasialen Schülern und mit einer Förderschule zusammen.
Und vielleicht die zweite Frage, weil ich das nicht richtig, glaube ich, verstanden habe. Das heißt, Sie bieten unterschiedliche Projekte oder sind mit Projekten an Ihrem Lehrstuhl beteiligt und die Studierenden können, wenn sie sich für die Vertiefungsrichtung entscheiden, dann auch einen Einblick in die unterschiedlichen Projekte bekommen und zum Teil vielleicht auch an den Projekten mitwirken.
Ganz genau. Ja, also meistens wünschen sie sich lieber eine konkrete Mitwirkung, weil das schon sozusagen überschaubarer ist, dass man einen kleinen Bereich mit Max-QDA auswertet und dann diese Ergebnisse vorstellt. Es können aber natürlich auch eigene Projekte initiiert werden.
Wunderbar. Und dann, was Sie Art das Organisatorische schon mit dem Inhaltlichen verbunden haben, meine letzte Frage. Was wäre denn für Sie, das Besondere an Ihrer Vertiefungsrichtung?
Ich glaube, das Anwendungsbezogene und Praxisorientierte, das sich auf diese natürlich die ästhetischen Bildungsprozesse mit all ihren Potenzialen bezieht und dass es eben nicht nur darum geht, um dieses fachliche Wissen zu vermitteln und natürlich auch die forschungsmethodischen Kenntnisse, sondern dass die Studierenden immer eigentlich die Chance haben, mit einbezogen zu werden in die Projekte, dass es sehr projektorientiert ist, dass man eigenständig auch Projekte entwickeln kann und sich beteiligen kann, also je nach Interesse. Also es kann sowohl eben sich auf die Zielgruppe beziehen, was jetzt die Senioren oder Schüler oder Jugendliche anbelangt. Wir haben auch internationale Kooperationen. Da geht es um ein Netzwerk, das heißt Exploring Visual Cultures. Da geht es um die Analyse auch von transkulturellen Bildwelten. Also die Entscheidung für eigene Schwerpunkte, die muss auf jeden Fall getroffen werden, was manchen auch vielleicht nicht so leicht fällt. Aber die Chancen, sich breit aufzustellen, gibt es in jedem Fall.
Lieber Herr Krepin, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind heute hier als Verantwortlicher für die Vertiefungsrichtung Bildungs- und Sozialisationsprozesse in der Pädagogik der Kindheit und Jugend. Was dürfen sich denn unsere Studierenden unter dieser Bezeichnung genau vorstellen?
Gut, wir behandeln in dem Schwerpunkt Sozialisationsprozesse im Verhältnis zu Bildungsprozesse auf einer allgemeintheoretischeren Ebene. Wir konzentrieren uns da auf ganz spezifische Bildungstheorien, auf die transformatorische Bildungsprozesstheorie beispielsweise und auf ganz spezifische Sozialisationsprozesstheorien, wie beispielsweise die von Ulrich Oevermann. Und wir kombinieren die wiederum mit spezifischen Sozialisationsinstanzen. Das wäre jetzt hier explizit die Familie, diskutieren unterschiedliche Heterogenitätsdimensionen im Kontext von Familie, aber auch auf eine zentrale Tätigkeit der kindlichen Entwicklung, nämlich auf das Spielen. Und wir kombinieren diese unterschiedlichen Thematiken und versuchen so einen Überblick über quasi diesen Pädagogik der Kindheit und Jugend zu geben.
Ja, wunderbar, klingt sehr spannend. Wie dürfen sich denn die Studierenden die Organisation der Vertiefungsrichtung vorstellen?
Die Organisation ist wie bei anderen Vertiefungsrichtungen auch in drei Modulen aufgeteilt. Wir haben im Sommersemester ein erstes Vertiefungsmodul, wo wir die theoretischen Grundlagen eben von Sozialisation, Bildung, Familie, Heterogenität und Spiel geben. Und wir haben im zweiten Vertiefungsmodul im Wintersemester dann ein kleines Forschungsprojekt. Fürs Wintersemester in einem Jahr planen wir zwei Forschungsprojekte. Einmal mit Blick auf kindliches Spielen und einmal mit Blick auf Familie. Und auch im Wintersemester im Vertiefungsmodul 3 wird dann quasi intensiv nochmal an studentischen Projekten, die Sie perspektivisch in der Masterarbeit absolvieren können, quasi sowohl theoretische Grundlagen als auch methodische Grundlagen diskutiert.
Sie haben uns nicht nur einen organisatorischen Einblick gegeben, sondern auch schon einen vielleicht kleinen inhaltlichen Einblick. Gäbe es denn von Ihrer Seite aus noch Ergänzungen bei der Frage, was das speziell Inhaltliche an Ihrer Vertiefungsrichtung ist?
Das spezifisch Inhaltliche, würde ich schon sagen, liegt vor allen Dingen mit Blick auf Sozialisation, Familie und Spiel. Da unterscheiden wir uns sicherlich von den anderen Vertiefungsrichtungen, die möglicherweise auf diese allgemeinen Bildungsmedien eher ausgerichtet sind, auf ästhetische Prozesse oder beziehungsweise auf Erwachsene als andere Zielgruppe.
Gibt es denn noch weitere Besonderheiten? Sie hätten schon das Forschungsprojekt kurz angesprochen. Vielleicht, dass Sie zu diesem Forschungsprojekt noch zwei, drei weitere Sätze ergänzen oder allgemein, was das Besondere ist.
Also wie gesagt, wir führen dieses Forschungsprojekt durch. Wir haben bisher immer Forschungsprojekte zu kindlichem Spielen aus verschiedenen Perspektiven durchgeführt. Da war beispielsweise in diesem Wintersemester quasi die Spielzeugauswahl in Kindertageseinrichtungen ein zentraler Punkt. Hier werden dann eben auch ganz normal in einem Forschungsprojekt Interviews geführt, ausgewertet, begleitet und dann in Gruppen zusammengetragen und vorgestellt. Und ansonsten haben wir in der Regel alle anderen Module im Sinne von klassischen Lehrveranstaltungen eigentlich organisiert. Insofern würde ich da jetzt nicht von Besonderheiten reden.
Vielleicht, weil Sie das bei der Organisation noch nicht mit berücksichtigt hatten, ne? Prüfungsformate. Sind es ausschließlich schriftliche Prüfungen, ausschließlich mündliche Prüfungen?
Wir haben unterschiedlich, also im Vertiefungsmodul 1, das wäre dieses im Sommersemester, da machen wir schon eine mündliche Prüfung. Wir ziehen diese mündliche Prüfung auch zusammen. Das heißt, wir haben da ein Angebot von 4 SWS, also zwei Seminaren. Und diese zwei Seminare kombinieren wir in der mündlichen Prüfung in der Regel so, dass wir die Inhalte an einem Fallbeispiel ja quasi diskutieren lassen in der mündlichen Prüfung. Im Wintersemester in dem Forschungsprojekt, da haben wir auch Präsentationen quasi der Forschungsergebnisse oder auch der Forschungsergebnisse Recherche. Und in diesem Vertiefungsmodul 3, das wäre dann wiederum eine Hausarbeit, wo jeder letztendlich selber mit Perspektive auf seine Masterarbeit ein Forschungsprojekt Konzeption vorstellt.
Herr Klippin, vielen Dank. Liebe Frau Honk-Lobert, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Interview nehmen. Sie sind ja eine der zentralen Lehrenden in der Vertiefungsrichtung Erwachsenen- und Weiterbildung. Was dürfen sich Studierende unter der Bezeichnung Erwachsenen- und Weiterbildung vorstellen?
Ich freue mich, die Vertiefungsrichtung Erwachsenenweiterbildung Ihnen hier kurz vorzustellen. Um ganz kurz zu sagen, die Vertiefungsrichtung Erwachsenen- und Weiterbildung beschäftigt sich intensiv mit Bildungs-, Lern- und Entwicklungsprozessen im Erwachsenenalter und dabei berücksichtigen wir vielfältige Dimensionen von Heterogenität, wie eben der Name des Masterstudiengangs besagt. Warum Erwachsenen- und Weiterbildung, warum Vertiefungsrichtung und warum beschäftigen wir uns damit? Also einerseits lernen wir lebenlang, vor allem in einer sich ständig entwickelnden, wandelnden Gesellschaft ist ein kontinuierliches Lernen von unabdingbarer Bedeutung. Und die Erwachsenenbildung unterstützt Menschen dabei, ihre Kenntnisse, ihr Verständnis, ihre Fähigkeiten stets zu erweitern und auch dann die Welt um sie herum mitzugestalten und nicht die Welt nur als Beobachterinnen zu betrachten und über sich ergehen zu lassen, sondern auch Einfluss auf die Welt und die Welten zu nehmen. Auch die gezielte Weiterbildungsangebote ist ein Bestandteil unseres Lebens und wir beschäftigen uns mit Weiterbildung, betrieblicher Weiterbildung im Kontext der beruflichen Weiterentwicklung. Gleichzeitig legen wir auch Wert auf die Frage des persönlichen Wachstums, der persönlichen Entwicklung, denn Lernen im Erwachsenenalter stärkt ja auch Selbstsicherheit, persönliche Zufriedenheit, ermöglicht jetzt jedem Menschen eigene Ziele zu entdecken und sie zu verwirklichen. Wenn Sie mich nach den Inhalten fragen, was werden wir dann hier lernen in der Erwachsenenbildung, um alle diese hochtrabenden Ziele auch erreichen zu können? Wir werden uns beschäftigen zu Beginn einfach mit Grundlagen und Grundproblemen der Erwachsenenbildung. Das heißt, wir starten mit Grundbegriffen, mit den theoretischen und praktischen Grundlagen dieses vielfältigen Feldes. Wir werden die zentralen Fragestellungen und Herausforderungen der Erwachsenenbildung analysieren, um dann im zweiten Schritt zu gehen auf die Frage der Erwachsenen- und Weiterbildung in der internationalen Perspektive. Also wir werden schauen, was geschieht, welche Theorien, welche Ansätze, welche Lösungsmechanismen, welche empirischen Daten gibt es in dem Bereich Erwachsenen- und Weiterbildung weltweit. Also eben internationale Perspektive steht hier im Fokus. Danach werden wir uns vertiefen in die sogenannten ausgewählten Fragestellungen der Erwachsenenbildung. Also wir schauen uns, was gerade aktuell, was beschäftigt unsere Gesellschaft, was beschäftigt die Menschen. Und wir werden dann gezielt ein paar Fragestellungen auswählen und dann in die Tiefe mit der Brille der Erwachsenenbildung in diese Themen hineingehen. Wir werden dann auch mit der Frage der Personalentwicklung uns beschäftigen und die Frage sozusagen, wie die Weiterbildung in den Betrieben geht, wie man im Arbeitsleben auch eigene Kompetenzen erweitert und den Menschen dabei unterstützt, diese zu machen. Und zum Schluss werden wir ja auch dann ein Forschungsprojekt konzipieren, wo Sie auch nochmal eigenständig in einen Bereich gehen können und ein Thema für sich entdecken können. Und Kollegen Dozierenden werden Sie eben dieses Forschungsprojekt durchführen. Wenn Sie mich fragen, was ist denn an Prüfungsformen, die in unserem Bereich auf die Studierenden zukommen werden, so haben wir versucht, ja auch die Vielfalt Ihnen anbieten zu können. Sie werden mündliche Prüfungen haben, wo wir einfach in ein Gespräch miteinander kommen können und eben in einer Situation des Dialogs über Themen uns austauschen können. Es werden Hausarbeiten natürlich geben, denn wissenschaftliche Arbeiten muss man üben, sie auch zu schreiben. Wir werden über Portfolios auch nachdenken, vor allem in Bezug auch auf bestimmte Themen und Fragestellungen und auch ein Exposé, wenn wir ein Seminar zum Forschungsprojekt haben. Und zum Schluss vielleicht noch, was bietet dann die Vertiefungsrichtung Erwachsen- und Weiterbildung Besonderes an? Also was zeichnet diese Vertiefungsrichtung aus? Also wichtig zu erwähnen wäre ein internationaler Fokus, den wir hier haben. In verschiedenen Lehrveranstaltungen werden wir arbeiten in Zoom oder in anderen Konstellationen, auch mit Studierenden aus anderen Universitäten. Zum Beispiel in meinem Seminar arbeiten wir einmal an den Projekten zusammen mit den amerikanischen Studierenden aus der East Carolina University und einmal aus North Carolina State University. Also da haben die Studierenden die Möglichkeit, Fragen der Heterogenität und des Lernens im Erwachsenenalter eben im Austausch mit ihren amerikanischen Kommilitoninnen zu erörtern. Zweite Besonderheit ist auch, dass wir regelmäßig Fachleute aus der Praxis einladen, die über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Erwachsenenbildung in Augsburg und darüber hinaus berichten. Und so ist es auf jeden Fall die Möglichkeit, das theoretische Wissen zusammen mit praktischer Erfahrung zu verbinden. Wir begrüßen an unserem Lehrstuhl auch regelmäßig internationale Professorinnen und Professoren, die zu uns als Gastdozenten kommen und auch in die Veranstaltungen gehen und dann aus ihren konkreten Gebieten Forschungsergebnisse uns direkt bieten können und zur Diskussion stehen. Wir setzen uns ja auch in verschiedenen Seminaren mit internationalen Fachzeitschriften auseinander. Also die Studierenden werden ermutigt, sich mit führenden Journals des Fachgebietes vertraut zu machen und so stets über die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Erwachsenenbildung gut informiert zu sein.
Liebe Frau Mattes, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses kurze Gespräch.
Sehr gerne.
Sie sind ja verantwortlich für die Vertiefungsrichtung Unterricht und Bildungsmedienforschung.
Ja.
Was dürfen sich Studierende unter dieser Bezeichnung eigentlich vorstellen?
Also zunächst mal ist darauf hinzuweisen, dass ja Unterricht oder das Unterrichten eine der zentralen pädagogischen Handlungsformen ist. Also keinesfalls bei Unterricht bitte nur an Schulunterricht denken. Unterricht findet ja sowohl in der Kita statt, als auch in der Schule, als auch in außerschulischen Jugendorganisationen, als auch in der Erwachsenenbildung, in der Altenbildung, in unterschiedlichsten pädagogischen Kontexten. Und darum, also das ist sozusagen das eine Thema zentral. Was heißt das Unterrichten? Wo findet es statt? Welche Forschungen gibt es im Blick auf diese zentrale pädagogische Grundform? Und dann eben kombiniert mit Bildungsmedienforschung. Bildungsmedien waren lange eher vernachlässigt. Bildungsmedien sind, ja, sind Schulbücher, sind Apps, sind Lehrvideos, sind Ratgeber, sind unterschiedliche Handreichungen von unterschiedlichsten Institutionen, also manchmal auch als Lehr-Lernmittel bezeichnet, eine unheimliche Palette an Dingen, die sich über die ganze Lebensspanne hinweg in den unterschiedlichsten pädagogischen Institutionen zeigen. Genau, und darum geht es in dem Schwerpunkt. Unterricht und Bildungsmedienforschung werden kombiniert. Geht natürlich dann immer auch um didaktische Fragestellungen, also wie vermittle ich ansprechend, anschaulich etwas an die unterschiedlichsten Adressaten, mit welchen Absichten und mit welchen Hilfsmitteln.
Wunderbar. Vielleicht noch eine kurze Frage zum organisatorischen Aufbau Ihrer Vertiefungsrichtung. Was dürfen Studierende aus einer organisatorischen Perspektive in Bezug auf Module, Prüfungen mit der Konfrontation rechnen?
Also im zweiten Fachsemester geht es zunächst mal um theoretische Grundlagen der Unterrichts- und Bildungsmedienforschung und dann auch um die Methoden der schulischen und außerschulischen Unterrichts- und Bildungsmedienforschung. Und diese beiden Veranstaltungen werden mit einer mündlichen Prüfung über die beiden Seminare hinweg abgeschlossen. Im dritten Semester geht es dann um Heterogenität als didaktische Herausforderung. Also nehmen wir sozusagen den Schwerpunkt auf und nehmen ihn unter dieser Perspektive, was heißt das? Was heißt das sozusagen für die Grundform des Unterrichtens, wenn man mit ganz heterogener Gruppe konfrontiert ist? Und auch, wie müssen Bildungsmedien gestaltet sein, um die Heterogenität abzubilden, einerseits in inhaltlicher Dimension und andererseits eben auch
Wie müssen Bildungsmedien beschaffen sein, damit sie unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen, Motivationen, Herangehensweisen, Vorerfahrungen gerecht werden?
Sie haben ja schon einiges auch zu inhaltlichen Schwerpunkten berichtet. Aber gibt es irgendetwas von Ihrer Seite, wo Sie sagen, genau diese Themen stehen für unsere Vertiefungsrichtung?
Also zum einen natürlich, also bei diesen theoretischen Grundlagen geht es halt wirklich auch nochmal um diese Klärung von Begrifflichkeiten. Was ist ein Bildungsmedium? Was macht Unterricht aus? Was ist sozusagen die Grundstruktur des Unterrichts? Eben über die gesamte Lebensspanne hinweg. Das ist, denke ich, sowieso etwas, was eben diesen Schwerpunkt auszeichnet, dass es ja darum geht, pädagogische Institutionen über die gesamte Lebensspanne in den Blick zu nehmen, keinen Unterschied zu machen. Also man kann in dem zwischen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, denn man kann ja zu Unterricht und Bildungsmedien forschen im Blick auf den Kita-Bereich, im Blick auf die Schule, im Blick auf außerschulische Jugendeinrichtungen, im Blick auf erwachsenenbildnerische Einrichtungen, im Blick auf Museen. Dem sind sozusagen keine Grenzen gesetzt. Das ist das, was ich auch so besonders interessant und spannend an dem Schwerpunkt finde. Eben sich ganz dieser Perspektive des lebenslangen Lernens, der Pädagogik als Ganzer zu widmen. Und es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, unterschiedliche Methoden der Bildungsmedienforschung selber auszuprobieren, auch selber Bildungsmedien zu gestalten. Das spielt in der Regel dann eben in den Methodenseminaren eine Rolle, dass man nicht nur Methoden kennenlernt, also sagen wir mal Inhaltsanalyse, Diskursanalyse, auch quantitative Methoden der Bildungsmedienforschung, Beobachtungsverfahren im Blick auf Unterrichtsforschung, aber dass man zum Beispiel eben auch dann selbst gestalterisch tätig wird und bestimmte Teile von Bildungsmedien selber schaffen kann. Ja, bei der Analyse von Bildungsmedien geht es auch dann darum, eben die unterschiedlichsten Herangehensweisen an Bildungsmedien kennenzulernen, auch verschiedene Kriterien der Kritik von Bildungsmedien, etwa im Blick auf Ratgeberliteratur, wenn man das als Beispiel rausgreift, wer schreibt da, warum, mit welchen Intentionen, welche wissenschaftlichen Referenzen stehen im Hintergrund, auch welche anthropologischen Vorstellungen spielen mit rein. Also schon sozusagen immer in der großen Breite und Weite sich diesem Thema anzunähern. Ja, vielleicht so viel erstmal.
Und dann vielleicht auch schon zur letzten Frage. Wie würden Sie die Besonderheit Ihrer Vertiefungsrichtung charakterisieren?
Vieles habe ich jetzt ja schon gesagt, also sozusagen diese Konzentration auf die Pädagogik als Ganzes, ausgehend, dass es eben pädagogische Grundstrukturen gibt, die Pädagogik als solche kennzeichnen und charakterisieren. Also es geht bei Unterricht und Bildungsmedienforschung immer auch darum, wie gehe ich konkret mit Bildsamkeit um? Wie mache ich Bildsamkeit fruchtbar? Bildsamkeit sozusagen als nach Benner konstitutives Merkmal des pädagogischen Denkens und Handelns. Und wie schaffe ich es, zu Selbsttätigkeit aufzufordern? Das ist ja eine der Schlüsselfragen des Unterrichtens und es ist auch eine der Schlüsselfragen im Blick auf die Beurteilung, die Analyse von Bildungsmedien. Also wie sind sie gestaltet, um diese Aufforderung zur Selbsttätigkeit bestmöglich hinzukriegen, ohne manipulativ zu sein, ohne intransparent zu sein, ohne sozusagen sich selber kontinuieren zu wollen und nicht die jeweiligen Adressatinnen zu ihrem eigenen Wollen und ihrem eigenen Können freizusetzen. Dann, was denke ich wirklich auch ein bestimmter Vorteil eben in diesem Schwerpunkt ist, ist, dass ich ja die Vorsitzende der Internationalen Schulbuch- und Bildungsmedienforschungsgesellschaft bin und wir alljährliche internationale Tagungen haben und Studierende die Möglichkeit haben, entweder teilzunehmen an den Tagungen oder eben an der Vorbereitung beteiligt zu sein oder auch, was wir auch immer wieder hatten, mit eigenen Vorträgen dann oder Beiträgen für den immer erscheinenden Tagungsband mitzuwirken. Und vielleicht auch noch ein Vorteil ist sicher die Vernetzungen, die ich eben durch diese langjährige Tätigkeit in dem Bereich der Bildungsmedienforschung habe, dass ich die natürlich auch fruchtbar machen kann für diesen Schwerpunkt im Blick auf Kontakte mit Verlagen zum Beispiel.